Die Presse.
Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit einer weiteren Analyserunde zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Und zwar zur Halbzeit, die ja jetzt vorbei ist oder bei der wir uns gerade befinden. Bei mir sind schon wie vor 14 Tagen Pressechefredakteur Florian Asamer.
Hallo. Hallo.
Und Innenpolitikchef Oliver Pink. Hallo.
Hallo.
Wie unschwer zu erkennen ist, beide keine Sportreporter, aber wie ich es nennen würde, die derzeit in dieser EM wachsende Gruppe der Neigungsgruppe Fußball interessiert. Danke, dass ihr da seid. Der Kollege Christoph Gastinger aus dem Sportressort ist nach wie vor in Deutschland, um dort Bericht zu erstatten für uns in der Presse. Seine Takes zur Europameisterschaft können Sie aber in der Podcast-Folge vom 26. Juni nachhören. Ja, ihr beiden, wer hätte es vor 14 Tagen zu träumen gewagt, dass Österreich bei der Fußball-Europameisterschaft nicht nur ins Achtelfinale gestartet ist, sondern wir sogar Gruppensieger sind und dann auch noch die deutsche Bild-Zeitung schreibt, das letzte Gruppenmatch zwischen Österreich und den Niederlanden sei das beste Spiel der Europameisterschaft gewesen bisher. Was davon hat euch am meisten überrascht von diesen drei Dingen?
Das beste Spiel ist relativ wahrscheinlich. Also ich fand auch Türkei gegen Georgien spektakulär. Aber ja, man hätte nicht damit gerechnet. Es war viel Glück auch dabei, muss man sagen. Also dass Polen gegen Frankreich ein Unentschieden holt, war ein Glücksfall. Die waren total unterlegen, die Polen gegen Frankreich. Dann schießen sie noch mit einem zweiten Elfmeter den Ausgleich. Wird den ersten haben sie nicht getroffen. Dann haben sie nochmal wiederholt gekriegt. Also bei aller Euphorie muss man schon sagen, man hätte gegen Holland nicht zwingend gewinnen müssen. Unentschieden auch okay gewesen. Und das Frankreich-Unentschieden hat uns auch in die Hände gespielt.
Aber noch einmal, ich finde ja, das eine ist zu gewinnen, um weiterzukommen. Und das andere ist, dass da ist nicht nur die Bild-Zeitung, dass wir irgendwie plötzlich so ein bisschen zu diesem Außenseiter-Favoriten werden. Und dass irgendwie recht viele Leute in internationalen Medien sehr beklatschen.
Also ich glaube, in Insider-Fußballkreisen, sogenannten Hipster-Fans, war die österreichische Mannschaft diesmal schon so ein bisschen ein Dark Horse oder so, weil eben die Spielart, die Kombination aus diesem Red Bull-Fußball mit dem Trainer Rangnick, der, das darf man ja nicht vergessen, auf der Insel bei den Briten immerhin Manchester United trainiert hat, wenn auch nur ein halbes Jahr, ein Begriff war. Also da waren schon viele sehr neugierig. Weil du gefragt hast, was am überraschendsten war. Für mich war am überraschendsten die Art und Weise, wie Österreich es geschafft hat, dieses Spiel gegen die Niederlande zu gewinnen. Weil es einfach allgemein im Fußball wahnsinnig schwierig ist, wenn man vorlegt und dann den Ausgleich kriegt. Es gibt normalerweise so ein bisschen einen Dreh im Momentum, wie man so schön sagt. Und dass es einem zweimal passiert, dass man es schafft, vorzulegen und dann den Ausgleich kassiert und am Schluss wirklich gewinnt, das ist schon in einem Spiel, wo es um sehr, sehr viel geht, das ist wirklich beachtlich. Und ich kann mich nicht erinnern, ich darf jetzt sagen, beim Oliver und mir zu unserer Lebenszeit, dass eine österreichische Nationalmannschaft in einem Spiel, wo es um so viel ging, so abgeliefert hat.
Zieht sich ja durch, weil beim Polenspiel ähnlich. Beim Polenspiel haben wir auch 1-0 geführt. Dann kam der Ausgleich, dann kam Lewandowski rein und haben viele gedacht, das geht jetzt daneben. Und dann haben sie sich nochmal aufgerafft und das 3-1 gewonnen. Also das Polenspiel war überhaupt so ein Wendepunkt. Ja, noch gegen Frankreich verloren, dann führst du gegen Polen, kriegst den Ausgleich und als alter pessimistischer Österreicher gewohnt von dem, wie das früher war.
Das ist meine Rolle hier.
Genau, hat man gedacht, das geht jetzt daneben, aber das ging dann gut aus und da auf diese Welle aufbauend ist auch das Niederlandespiel zu erklären. Ja.
Ja, und so wie der Florian jetzt gesagt hat, ist es eben, wir haben das ja festgestellt, auch beim letzten Mal, wie wir gesprochen haben, dass wir es nicht gewöhnt sind, diese Qualität. Jetzt frage ich mich, also auch als jemand, der vielleicht auch Menschen, die jetzt bis dato, ich glaube, das kann man jetzt wirklich beobachten, auch die sich normalerweise für Fußball nicht so interessieren, steigen jetzt ein, sind voll irgendwie interessiert. Und da fragen sich jetzt schon viele Leute, was macht der Rangnick so anders? Du hast gerade gesagt, okay, er hat quasi in England da seine Sporen verdient. Aber was ist das für ein anderer Fußball? Ich meine, das ist ja, wie gesagt, nicht ganz neu. Das haben wir ja schon die letzten Testspiele und die letzten Zeit der Rangnick da ist eigentlich gesehen. Aber was würdet ihr da jemandem sagen, der sich nicht so stark damit beschäftigt? Woran liegt das, dass Österreich plötzlich da ja, zu den Favoriten zählt?
Also erstens einmal muss man sagen, der Rangnick ist schon ein Trainer von also Europaformat. Also er ist jetzt vielleicht nicht in der Liga vom Pep Guardiola und dem Jürgen Klopp, aber er gehört zu dieser erweiterten Europaspitze bei den Trainern. Insofern ist das natürlich für die österreichische Nationalmannschaft auch eine große Motivation für die Spieler, dass so jemand mit ihnen arbeitet. Und ich glaube, dass die meisten Spieler dort ihm wahrscheinlich vertrauen und folgen, was für einen Trainer immer wichtig ist. Was aber schon auch wichtig ist, und das knüpft dann etwas an, was der Oliver zuerst gesagt hat, vieles beim Fußball ist so quasi dann richtig, wenn das Ergebnis dazu passt. Und das Spiel gegen Frankreich zum Beispiel war ja dieses klassische Österreicher-Spiel. Also wo man im Nachhinein gesagt hat, naja, wenn das Eigentor nicht gefallen wäre, wo man gesagt hat, am Schluss, die letzten 10 Minuten, da wäre schon der Ausgleich nur möglich gewesen. Also auch unter dem Trainer Rangnick ist eigentlich der Einstieg in das Turnier genauso passiert, wie das bei den Österreichern oft ist. Im Nachhinein sagt man, na, die Leistung war ja richtig, richtig gut, aber es hat wieder nicht gereicht. Insofern die Ergebnisse bestimmen die Wahrnehmung schon.
Aber zum Rangnick sagen muss, der hätte Bayern München Trainer werden können. Mhm. Nicht? Er hat das abgesagt. Also der ist schon eine große Nummer in diesem
Fußball. Man fragt mich eigentlich, warum sagt er ab? Also ich meine, was?
So ein Gerangel war ja nicht gerade um den Posten.
Das ist richtig, ja. Aber immerhin wurde gefragt. Bitte?
Warum sagt man sowas ab, um Österreich zu trainieren?
Ich eher nicht. Aber ja, natürlich, man erspart sich den Zirkus bei Bayern München, muss man sagen, wenn man das nicht haben will. Aber die Motivation muss er selber darlegen. So kann keiner reinschauen, glaube
ich. Ich bin übrigens enttäuscht, dass du heute ohne Fußball-T-Shirt gekommen bist.
Wir haben noch einen Termin, politisch.
Kannst du nicht im Fußball-Outfit kommen. Okay. Ich habe jetzt noch eine Frage zu den Spielern, weil das ist natürlich jetzt auch immer interessanter. Wer ist für euch da in diesen bei diesen 3 Spielen, die bis jetzt gelaufen sind, am meisten aufgefallen? Oder wer hat euch da am meisten überrascht, positiv wie negativ?
Also ich würde da wirklich diese Trainerfloskel in dem Fall bemühen. Ich würde ungern jemand herausstreichen. Also ich finde wirklich das Besondere, ich weiß nicht, ob man da der Oliver widerspricht, an dem Team ist jetzt wirklich, ich glaube, es haben, ich weiß nicht, 15, 16 Leute gespielt oder vielleicht sogar mehr. Und eigentlich ist jeder Einzelne, der reinkommen ist, hat die Erwartungen erfüllt oder übererfüllt. Was übrigens auch für den weiteren Turnierverlauf auch ein bisschen, wie soll man sagen, die Downside ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das jedem Einzelnen immer gelingt, ist jetzt nicht wahnsinnig hoch. Ja. Aber ich würde wirklich sagen, der Star ist die Mannschaft, so blöd diese Floskel ist. Und Einzelne hervorzuheben, wäre wahrscheinlich ein bisschen unfair.
Es gab ein paar Überraschungen. Der Herr Brass, der gespielt hat, jetzt bei dem Niederlande-Spiel, der ist eigentlich ein Verteidiger, sollte hinten verteidigen, hat aber quasi da den Zug zum Tor gehabt auf seiner Seite darunter und dadurch irgendwie das Spiel sehr dynamisch gemacht für Österreich. Ja. Also das sind schon so Auffälligkeiten, mit denen man nicht gerechnet hätte. Ja.
Und das muss man jetzt auch sagen, zum Beispiel bei Marcel Sabitzer, bei dem ich aus verschiedenen Gründen manchmal ein bisschen kritisch bin, weil ich nicht finde, dass er so gut ist, wie viele tun, aber zum Beispiel das Tor gegen Holland, das er da geschossen hat, Niederlande, Entschuldigung, war einfach wirklich, wirklich unglaublich und das war absolute Weltklasse. Also wenn das einer der großen Stürmer macht, dann schneidet man mit der Zunge und sagt, das ist eh klar, aber die Art und Weise, wie er das geschossen hat, mit einer derartigen Ruhe und also es hat mich schon sehr, sehr beeindruckt.
Jetzt ist jemand, der immer wieder für Polarisierung sorgt, der Marco Arnautovic. Wenn man auch den Podcast hört zwischen Christoph Gastinger und David Freund, alle dem Moderator des Podcasts, sind sich die auch sehr uneinig, ob der jetzt gute Leistung bis jetzt getroffen hat oder nicht. Warum polarisiert der Typ eigentlich so?
Nein, das sind, glaube ich, der Florian und ich auch unterschiedliche Meinungen. Ich bin ein bisschen ein Arnautovic-Skeptiker, weil im Stadion sich den anschaut, der steht oft wirklich nur in der Gegend rum. Ja? Dann aber wiederum bindet der Gegner oder oft trifft er nicht, aber oft trifft er dann auch schon. Also er hat da relativ, also die Quote zur Chancenverwertung ist nicht so groß, aber er hat halt viele und ist halt im richtigen Moment oft da und ist offensichtlich auch als Typ, als Charakter für die Mannschaft ein wichtiger Faktor, weil er da irgendwie ja, Coolness, gute Laune, was auch immer reinbringt. Ja.
Aber die unterschiedliche Meinung bezieht sich, glaube ich, eher darauf, ich halte das einfach den Arnautovic für einen Rockstar, völlig unabhängig sozusagen vom Fußballplatz.
Und der tut sich auch, glaube ich.
Er auch, ja, aber eben zu Recht, ja, so viele gibt es nicht. Bin aber bei der Diskussion Gastiger Freudenthaler, eher Team Freudenthaler, also ich habe ihn in der EM jetzt nicht so toll gesehen. Also ich sehe schon, dass quasi aufgrund seiner Körperlichkeit und dem, dass er da vorne halt immer irgendwie unangenehm ist, dass er halt die Abwehr irgendwie beschäftigt, aber wahnsinnig viel gelungen ist ihm, finde ich, in dem Turnier nicht.
Gut, es ist am 2. April, mittlerweile steht es fest, in Leipzig treffen wir auf die Türkei. Da find ich viele Dinge dran spannend. Wir haben ja erst im März bei einem Testspiel 6:1 gegen die Türkei, sage ich auch schon wir, obwohl ich mich sonst normalerweise nicht so, aber Österreich hat gegen die Türkei 6:1 gewonnen. Unsere Kollegin Duygu Özkan hat auf X getwittert, dass sie bei einem türkischen Sport Podcast einen Journalisten gehört hat, der gesagt hat, bei zwei Mannschaften würde sie nicht überraschen, wenn sie Erster oder Letzter werden. Und das sind die Türkei und Österreich. Wie schätzt ihr jetzt dieses Spiel ein und unsere Chancen? Also auch mit der Geschichte. Also natürlich, wenn man da aufeinander trifft und die Türken können sich noch erinnern, dass da diese 6:1 gelaufen ist, sind sie vielleicht noch mehr motiviert oder ich weiß es nicht.
Ich war da im Stadion und bin da unter mehreren türkischen Fans gesessen, die am Anfang total euphorisch waren und dann quasi total die Mannschaft verdammt haben, weil da spielen lauter Starspieler mit, die bei Real Madrid spielen oder wo. Und die verlieren da 6:1 und gingen klanglos unter, mehr oder weniger. Also das hat die schon irgendwie erbost und erzürnt, dass die Mannschaft so schlecht ist, obwohl sie eigentlich von den Namen her tolle Spieler hat. Ja. Das wird sich nicht wiederholen jetzt natürlich. Also die Türken haben durchaus ein ganz gutes Turnier gespielt jetzt und das wird sicher schwieriger werden. Ja.
Wie schätzt du das an?
Zwei Aspekte. Das eine ist, Freundschaftsspiel quasi ist immer ganz, ganz anders. Also auf das Ergebnis von dort würde ich nicht viel geben. Ich habe mir gestern angeschaut, das Spiel Türkei gegen Tschechien und muss sagen, dass ich da von beiden Mannschaften nicht sehr begeistert war. Ich glaube, das ist eher die Probleme dieses Achtelfinales liegen eher auf der Seite von Österreich. Wir haben, glaube ich, seit 70 Jahren kein K.O.-Spiel mehr für uns entscheiden können. Mhm. Und ich glaube, dass das für die Österreicher, glaube ich, mental tatsächlich eine Hürde ist. Also wenn sie es schaffen würden, unter diese letzten 8 zu kommen, dann wäre es tatsächlich eine Art Durchbruch. Weil das, was wir jetzt erreicht haben, ist ja beim letzten Mal mit der knappen Niederlage gegen Italien, das ist ähnlich wie bei dem Frankreich-Spiel, über dieses Italien-Spiel kann man auch ganz lang reden und wenn der reingegangen wäre, also da haben sie es nicht geschafft. Das heißt, ich glaube, für die Österreich geht es wirklich einmal darum, in so einer K.O.-Runde auch wirklich gewinnen zu können.
Mhm. Aber es ist natürlich spannend, auch aus Integrationsbelangen, ja, quasi, wie das dann so sein wird. Ja, also wie die türkischen Zuwanderer, zu wem die halten. Also eben mal in einem Newsletter das verarbeitet, dass bei uns im Fußballverein quasi gab es zwei Väter von Spielern, die da untereinander dann gestritten haben, weil der eine Vater sagt, er geht selbstverständlich in den türkischen Sektor bei diesem 6:1 und der andere sagt, Alter, bist du deppert, du bist da aufgewachsen, der Kind ist da aufgewachsen und sagt, das ist mein Heimatland. Oder wie soll das ein Heimatland? Ein Heimatland ist da. Also das war im Kleinen, hat man da gesehen, quasi,
das ist ja,
wie die Loyalitäten liegen oder nicht.
Das führt mich zu nächsten Themenfeld, das ich mit euch noch einmal aufrollen wollte, anknüpfen an die erste Folge, nämlich Fansektor und so weiter. Wir haben ja damals immer Fankultur gesprochen. Jetzt wart ihr beide bei unterschiedlichen Spielen vor Ort und habt euch Österreich-Spiele in Deutschland angeschaut. Jetzt würde ich gerne wissen, Florian, bleibst du dabei, auch wo du jetzt mal, also nicht mal, du bist ja schon öfter im Fußballstadion gewesen, Gott sei Dank, aber ich meine, sozusagen jetzt live vor Ort bei dieser Europameisterschaft, bleibst du dabei, dass du sagst, dieses ganze Brimborium braucht es eigentlich so nicht?
Natürlich. Also ist ja nicht so, dass ich das erste Mal in meinem Leben ins Stadion gegangen bin und es ist ja nicht so, dass ich die schönen Seiten dann nicht verstehe und sehe und in dem Fall war das alles wahnsinnig friedlich und gut. Ich mag halt zum Beispiel nicht, wenn sich der Herr Mbappé die Nase bricht, dass 40.000 Leute ihn auspfeifen. Das sind einfach die Teile am Fußballsport, die ich absolut nicht mag und die ich auch nicht brauche. Und ich mag auch nicht, wenn jemand eine Ecke schießt, dass man ihm einen Bierbecher auf den Kopf schmeißt. Finde ich weder lustig noch dem Spiel zuträglich.
Abgesehen davon finde ich, dass es mehr Fan-Primborium braucht. Also da haben die Österreicher noch Nachholbedarf.
Weil wir so leise sind, oder was?
Ja, richtig. Also es gibt wenig wirklich gelungene Fan-Choräle. Ich war da mit bei diesem Fanmarsch in Berlin, das vom Breitscheidplatz ging das weg nach Charlottenburg, damit S-Bahn weiter. War eh nett. Also quasi für österreichische Verhältnisse war das schon großartig. Ja, also so ein Fanmarsch mit österreichischen Fans, aber da war halt doch viel Luft dazwischen. Und wenn man sich dann den holländischen Fanmarsch anschaut zum Beispiel, wo die Welle da hin und her wogt von links nach rechts, das ist schon eine andere Liga, ja, muss man sagen.
Die hatten aber immer mehr Grund zu feiern.
Das wollte ich gerade sagen, das liegt halt auch daran, dass wir nicht so in diesem
Feier-Modus waren. Ja, aber ich glaube, dass das türkische Fans, die auch nicht viel zu feiern haben, das vielleicht auch noch ein wenig.
Ja, aber trotzdem ist ja die Frage, muss Erfolg, also auch so sportlicher Erfolg, immer mit einem Nationalstolz, Hochgefühl einhergehen. Das ist ja das, was ich mich dann immer...
Es ist ja weniger Nationalstolz, aber es ist ja auch ein gewisser Showcharakter. Also manche Nationen nehmen sich mehr Zeit offensichtlich für Inszenierung, für Choreografie, für Fangesänge. Da wird sich offensichtlich mehr überlegt. Bei uns gibt es immer wieder Österreich.
Und I am from Austria, das dann
das wiederum wird dann gespielt wird. Richtig, das singt ja keiner aus von sich heraus, sondern das
wird angespielt.
Genau, der emotionalste Moment für österreichische Fans ist in Wahrheit immer, wenn I am from Austria gespielt wird. Ja,
das singen dann, überhaupt nicht verstehe.
Das singen dann alle mit.
Da wollte ich den Flo. Das habe ich angenommen, dass du das so siehst.
Das größere Gänsehaut-Erlebnis ist als die Nationalhymne. Also I'm from Austria, das muss aber gespielt werden im Stadion. Da sind die Deutschen so nett offensichtlich, dass sie das mehrfach spielen. Also
ist das eigentlich,
Spiel,
habe ich
danach.
Mich gefragt, bei anderen Ländern auch so, ja, dass es schon, dann glaub, so inoffizielle Hymnen
auch... Ich glaube
auch
schon, dass jedes Land dann, das gewinnt ihr Lied. Genau, ihr Lied.
Da warum findest du, ja, verstehst du das nicht?
Man kann auch Gänsehaut kriegen, weil einem etwas unangenehm ist, oder?
Ja, also um noch einmal unseren Kollegen Christoph Gastinger zu zitieren, der jetzt auch beim letzten Spiel dabei war, bei dem entscheidenden, und der gesagt hat, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich bin da eher Team Florian, ich halte das nicht ganz so aus. Aber noch eine kleine Frage, wie habt ihr eigentlich die Eröffnung, weil es um Fanbrimborium und so weiter ging, die Eröffnung am 14. Juni gefunden?
Das Vorbrimborium.
Ja, diese etwas jetzt kaum, überschaubare kaum,
das haben wir jetzt
Einlage
nicht näher angeschaut, habe ich gesagt. Das ist so nebenbei hingeplätschert.
Ich glaube, das Gute daran ist, war relativ kurz.
Ja, das war wirklich erstaunlich kurz.
Das begrüße ich.
Auch im Verhältnis zur Olympia oder so, wo das dann immer eher länger ist. Ja. Ich habe wieder ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar ganz kurz nur, wer von euch weiß, wer die meisten Fouls begangen hat bisher?
Als Nation oder als Spieler?
Als Nation. Bei dieser Europameisterschaft.
Türkei.
Mhm. Weiß ich nicht.
Wir. Also okay. Wir. Österreich, 49. Okay. Also wir sind offenbar ziemlich faul stark. Wer hat die meisten Tore geschossen? Ich glaube, das ist am leichtesten.
Deutschland.
Gefolgt von?
Hey, vielleicht Österreich.
Ja, 8 Deutschland, 6 Österreich. Und die letzte Frage, wer hat die meisten gelben Karten bekommen?
Dänemark jedenfalls nicht, weil die sind deswegen weitergekommen, weil sie wenig gelbe Karten.
Wenn wir so faulstark waren, vielleicht Österreich?
Ja, nicht, die meisten, aber, nicht die meisten, aber die drittmeisten, die meisten die Türkei mit 15 und wir je, so wie Ungarn je 10. Was ich auch spannend finde, ist, weil ich mich dieses Jahr zugegebenermaßen auch für diesen schönen Podcast mehr damit beschäftige, ist diese Eigentorflut, von der die Rede ist. Es gab schon 7 Eigentore. Ich glaube, die Rekordeigentorzahl war 2021 im ganzen Spiel 11. Mhm. Habt ihr eine Erklärung, woran das liegen kann, das steht nämlich in diversen Analysen, dass das einfach zunimmt in den letzten Jahren. Ist es, weil der Fußball so schnell geworden ist oder was?
Es gibt ein paar Phänomene. Das eine ist das Eigentor, das andere sind die späten Tore. Also es gab jetzt sehr viele späte Tore. Mhm. Das sind halt so Phänomene, die...
Ich glaube, beim Eigentor hat es schon auch mit der Entwicklung des Spiels zu tun. Mhm. Was stärker passiert, sind diese Flanken von außen, wo sozusagen sie die ganze, also sowohl die Viererkette der Verteidigung als auch sozusagen die Sturmreihe rasch aufs Tor bewegt. Also egal, ob das so Flanken, die aus dem Spiel kommen sind oder Bälle, die quasi ruhende Bälle, die reingeschlagen werden. Und da ist es dann einfach so, der Verteidiger muss hingehen und ob es dann der Stürmer ins Tor schießt oder der Verteidiger, ist oft ein bisschen eine Glückssache. Mhm. Ich muss trotzdem, weil wir ja gegen die Türkei spielen, trotzdem dieses Türkei-Eigentor hervorheben, weil das ist eine völlig eigene Kategorie. Das war Riesen-Slapstick, aber das Wichtige ist, der Slapstick hat ja schon beim Portugal-Spieler begonnen. Weil der Portugal-Spieler, also Portugal hatte den Ball und der Pass von, ich weiß nicht, wer das war einfach völlig unmotiviert zum türkischen Spieler, ja, ohne dass er Chance gewesen wäre, dass er Portugiese den Ball kriegt. Und aus dem heraus ist dieses unglaubliche Eigentor entstanden. Also wer sich das noch nicht angeschaut hat, bitte unbedingt anschauen, es zahlt sich aus.
Jetzt hast du ein paar Länder wie Portugal genannt. England ist auch schon kurz gefallen. Was ist euch denn sonst noch aufgefallen in den ersten 2 Wochen, was euch in Erinnerung bleiben wird oder was ihr spannend findet?
Wir haben das letzte Mal geredet, quasi über England als Favorit. Mhm. Mir haben gedacht, ich habe damals gesagt, ich glaube nicht, dass die Buchmacherrolle England-Favorit haltbar sein wird. Haben wir irgendwie dann gedacht, haben wir vielleicht ein Blödsinn geredet, aber wurde eindrucksvoll bestätigt im negativen Sinne, dass die ihre Favoritenrolle verloren haben. Also Spanien ist wirklich
vielleicht
sehr stark.
Vielleicht liegt es daran, dass der Rangnick nicht mehr dort vielleicht irgendwie in irgendeiner Art.
Also Spanien ist das beeindruckendste Team, finde ich, ja, mit Abstand.
Mhm. Ja, also... Finde ich bis jetzt auch. Muss aber sagen, wir sind ja jetzt in der Phase angekommen, die ich beim letzten Mal als traurig benannt habe, weil die meisten Spiele eben vorbei sind. Aber diesmal wurde man richtig belohnt. Also ich glaube, bis auf ein paar Spiele, die mau waren, aber ich glaube, das waren 2 oder 3, waren wirklich ausgesprochen viele spannende, unterhaltsame Spiele. Eigentlich von so gut wie allen Nationen. Also eben, ich glaube, man muss Georgien hervorheben, aber auch viele andere, die einfach... wirklich gut Fußball gespielt haben. Und ich Das ist das Besondere, glaube ich, dieser EM bis jetzt. Ich würde aber Richtung Achtelfinale daraus nicht viel zu viel herauslesen. Ich glaube, es werden dann die üblichen Verdächtigen Frankreich,
also Frankreich
Spanien.
Frankreich hat bis jetzt ein Tor geschossen, also als eigenem. Mhm,
ja. Aber die werden schon noch kommen. Also ich glaube, man muss sich um die keine Sorgen.
Und Spanien, wie gesagt, spielt brillant, bringt den Ball auch nicht wirklich ins Tor, wie man gesehen hat gegen Italien. Das ist ja, die rennen da auf ein Tor hin.
Nein, aber Chancenauswertung,
die an sich ja katastrophal ist, aber es reicht natürlich. Oder hat gereicht, ja. Mhm.
Kommen wir nochmal zu Österreich, aber jetzt eher zur politischen Seite. Nach dem 3:2 gegen die Niederlande gab es dann ziemlich schnell ein Foto von Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler mit der ÖFB-Elf jubelnd in der Kabine. Obwohl das, und das nach mehr als einer Woche Streit in der Koalition. Was sagt denn dieses Foto aus über die verbindende Funktion von Fußball oder diesen Streitcharakter der Bundesregierung?
Ich glaube, dass beide, Kogler wie Nehammer, einerseits Fußballfans sind, andererseits zwar pragmatisch umgängliche Menschen, die sehen, da haben wir ein Problem auf politischer Ebene, kommen nicht zusammen, aber deswegen können wir uns trotzdem gemeinsam freuen und jeder bedient de facto seinen Fansektor, also sowohl politisch als auch beim Fußball. Also das ist schon durchaus stimmig. Nicht? Das wäre, wenn jetzt Sebastian Kurz, der überhaupt kein Fußballfan ist, da hingegangen wäre, wäre es irgendwie komischer gewesen. Andererseits kann man wahrscheinlich sagen, der Auftritt von Angela Merkel seinerzeit in der Kabine der deutschen Mannschaft, die galt vorher auch nicht als großer Fußballfan. Also es ist zulässig, als Bundeskanzler sich da mitzufreuen.
Es ist eher auffällig gewesen. Ich glaube, die anderen Nationen haben ihre Spitzenpolitiker schon viel früher an den Start gebracht. Also es ist eher so, dass jetzt, wo man merkt, es könnte was werden, dass man dann plötzlich auftaucht. Bei Werner Kogler muss man sagen, er ist ja Sportminister. Also es ist ja so quasi sein innerstes Ressort. Und als Bundeskanzler, glaube ich, kann man dort auch durchaus aufkommen.
Es wäre wahrscheinlich wirklich affig gewesen, hätten sie sich getrennt voneinander dort ablichten
lassen. Und eine Show für sich war der Auftritt von Werner Kogler im Fernsehen zur Halbzeitpause, wo er im Stile eines Fußballanalytikers da seine Thesen kundgetan hat, wieso Österreich so spielt, wie er spielt. Also das war einerseits bewundernswert, quasi, was der alles so drauf hat, der Kogler, aber andererseits ein bisschen zu dick und zu angeberisch aufgetragen.
Das ist so wie bei uns beiden, Oliver.
Wahrscheinlich, ja, richtig. Ja.
Wenigstens sagt sie nicht Fußballmäuse mit der Herr Gesundheitsminister Rauch.
Aber es war ein Fernseherlebnis, das, glaube ich, auch hängen bleiben wird.
Ja, wenn wir jetzt aber die nächsten zwei Wochen ansehen und wer weiß, wie weit es für Österreich noch geht, wie sehr kann man denn in der Politik das ausreizen? Wann ist irgendwann genug, sich da auf diesen rot-weiß-roten Zug zu setzen?
Das geht so lang, wie es geht. Also irgendwann ist es dann aus, aber man erinnert sich an die kroatische Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic bei der Russland-WM, die da alle Spieler geherzt hat dann und getröstet hat, dann die da als oberster Fan, glaube ich, 4 Wochen dort im Stadion war und ja, also wenn man der Typ dafür ist, kann man das machen, ja.
Und es gibt einen Wahltermin, der nicht mehr allzu weit weg ist. Also ich würde einfach sagen, jede Runde, die Österreich weiterkommt, wird die Anzahl der Regierungsmitglieder und auch Oppositionspolitiker, die im Stadion aufschlagen, mehr werden.
Das kann schon sein, ja. Einmal würde ich gerne noch das Thema Fernsehen ansprechen, weil wir darüber auch in der ersten Folge gesprochen haben. Aufgrund dieses Erfolgs auch jetzt von Österreich ist es natürlich für Servus TV umso mehr ein ziemlich guter Zug gewesen, dass sie da drauf gesetzt haben, und für den ORF umso bitterer, oder?
Das ist ein Imagegewinn für Servus TV. Also die haben die Rechte gekriegt, haben das Beste daraus gemacht, muss man sagen. Und ja, man muss halt hin und her switchen, je nachdem, wo was ist. Aber das mit den Österreich-Spielen ist natürlich ein Coup für Servus TV.
Ja, weiß man vorher natürlich auch nicht. Man kann für diese Rechte sehr viel Geld bezahlen und dann kann nach 3 Spielen Schluss sein.
Genau.
Also in dem Fall hat man sozusagen gewettet und die Wette gewonnen.
Gut, ich frage jetzt nicht zum Schluss nochmal nach den Favoriten, wer Europameister wird. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Aber an euch beide trotzdem noch die Frage, Österreich wird es nicht schaffen, oder?
Vermutlich
oder ist
nicht.
Das jetzt sehr,
Das wäre eine Riesensensation im Stile von Griechenland, Dänemark, vielleicht auch Portugal bei vergangenen Europameisterschaften, die das dann überraschend gewonnen haben. Also den einzigen Vorteil, den Österreich hat ein bisschen einen leichteren Ast, wie das so schön heißt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es schwieriger mit Frankreich, Spanien, Deutschland. Also wir würden dann wieder auf die Niederlande treffen im Viertelfinale mutmaßlich oder auf Rumänien.
Was besonders schwierig ist, weil gegen eine Mannschaft, die man gerade gespielt hat, ein zweites Mal spielen, vor allem wenn es so knapp ist, das ist zum Beispiel schon nicht sehr angenehm. Es wäre sicher angenehmer, da einen Gegner. Also,
aber von der Papierform her sind auf der anderen Seite die Stärkeren.
Ja, aber wenn man es sich aussuchen könnte, hätte man zum Beispiel wahrscheinlich lieber England zum ersten Mal als die Niederlande zum zweiten Mal. Wäre so mein Gefühl.
Genau. Aber möglich, also mit ein bisschen Glück ist vieles möglich.
Ich danke euch beiden fürs Kommen und fürs Mitdiskutieren. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja noch einmal hier in so einem Podcast. Ihnen danken wir sehr herzlich, wir drei, fürs Zuhören oder Zusehen, je nachdem, was Sie gemacht haben. Und erinnern noch einmal daran, dass natürlich alle Spielberichte und alle Infos zur Europameisterschaft wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer App oder in unserer Webseite und in unserer Zeitung abzurufen und zu lesen sind. Machen Sie es gut und auf bald.